Barbara Welter-Böller, Fachschultalk. Pferde, Wissen, Leidenschaft. Barbaras Erfahrungsschatz. Eine Podcast-Reihe mit Barbara Welter-Böller und Marion Pilipp. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast, wieder einmal aus der Reihe Barbaras Erfahrungsschatz. Liebe Barbara, ich weiß ja, dass dich Huf und Stellung des Pferdes immer sehr interessieren. Und bevor wir diesmal tiefer in die Thematik eintauchen und uns einige Zusammenhänge mal näher anschauen auch, möchten wir uns noch einmal den neuen Hörern kurz vorstellen. Und würdest du einmal den Anfang machen, Barbara?
Ja, gerne, gerne. Ich begrüße die Hörer. Also mein Name ist Barbara Welter-Böller. Ich bin seit 1982 Humanphysiotherapeutin, auch Human-Osteopathin, reite seit meinem 8. Lebensjahr und leite seit 30 Jahren, nächstes Jahr sind es 30 Jahre, die Fachschule für osteopathische Pferd- und Hundetherapie, bilde da also Physiotherapeuten, Trainer aus in der Osteopathie. Und mit dir arbeite ich ja auch schon lange zusammen. Ich glaube auch schon 25 Jahre fast. Und wir arbeiten in den Kursen zusammen, den Osteokonzept-Coach, was die Trainer angeht. Wir haben zusammen die FN-Anerkennung ins Leben gerufen oder belebt in unserer Schule. Und du hast die Prüfung abgehalten. Und wir geben Ich fand immer ganz spannende Abende, wo gerade die interdisziplinäre Zusammenarbeit, du bist Profi-Trainer, Profi-Reiterin, ich komme von der anderen Seite, von der Therapie, wo wir uns da unterhalten haben, was alles als interdisziplinäre Möglichkeiten oder Zusammenarbeit möglich ist. Und ich fand das immer sehr befruchtend, viel von dir zu lernen und habe das sehr genossen und freue mich dann auch heute auf den Podcast.
Ja, Barbara, ich freue mich auch. Und du hast es schon gesagt, ich bin Trainer, inzwischen auch wirklich mehr als Trainer tätig und unterwegs. Aber ich bin eben ab Pferdewirt gelernt, habe mich weitergebildet zur Pferdewirtschaftsmeisterin und bin unter anderem auch Trägerin des Goldenen Reitabzeichens für Erfolge im Dressurreiten. Habe in meiner Jugend allerdings zunächst mehr Vielseitigkeit geritten, Springen. Wir haben auch viel mit den Ponys einfach nur ja im Wald rumgejuckst, hat man damals immer gesagt, und auch mal ein Pony eingefahren. Und das mache ich auch jetzt noch gerne, mal vor den Schlitten. Also ich bin sehr vielseitig unterwegs und vielseitig unterwegs sind auch meine Schüler. Damit meine ich nicht, dass sie Vielseitigkeit reiten, sondern die kommen halt wirklich aus vielen verschiedenen Sparten. Und das macht große Freude, die jetzt eben mehr vom Boden auch zu unterstützen. Und was mir sehr viel Spaß gemacht hat in unserer Zusammenarbeit, was sich ja in den letzten Jahren dann erst ergeben hat, das sind unsere Audiobooks. Auch hier nochmal ein freundlicher Hinweis an die Zuhörer. Wenn euch das Spaß macht, uns zuzuhören, dann sind die Audiobooks auch bei Spotify oder auf Apple oder Audible zu finden. Schaut da gerne mal rein. Das lohnt sich wirklich, vor allen Dingen, wenn man sich halt für die alten Reitmeister interessiert. Heute haben wir wieder eher ein Thema, was so diese Zusammenarbeit betrifft, wo es ja als Reiter oder Trainer auch mal wirklich interessant ist, genauer hinzuhören, wenn Barbara dann die Zusammenhänge am Pferd wirklich erklärt. Und ich komme ja wirklich eher aus dieser klassischen Reitausbildung. Ja, und da lernt man dann eher die ersten anatomischen, Anatomiekenntnisse erwirbt man sich zum Beispiel beim Lernen fürs Reitabzeichen. Und da fällt bei jedem irgendwo mal der Satz, ohne Huf kein Pferd. Und mehreren meiner Jugend habe ich eher so Ponys im Verein geritten. Da war dann eher mal beim unbeschlagenen Huf so eine Hufgeschwürproblematik oder Strahlfäule-Thema. Inzwischen ist die Haltung oft besser und dann wird die Anforderung ja im Turniersport doch mal so, dass das Pferd ein Hufeisen braucht. Dann setzt man sich damit auseinander, wie oft muss es denn beschlagen werden? Brauchen wir vielleicht Stollen? Ist einer empfindlich auf Rasen? Wenn das härter wird, kommt da mal eine Platte rein. Da interessiert sich so der Reiter, der so in diesem klassischen Umfeld groß geworden ist, eben wirklich eher dafür, weil er halt ja Eisen braucht. Oder eben um sein Pferd gesund zu erhalten, selbst wenn es auf der Koppel ist, reißt sich das mal runter. da kommt man eher so an Huf über die Stellung und dass das dann gleich groß sein soll oder wie steil, wie flach soll es denn sein. Da macht man sich zunächst noch gar nicht so sehr Gedanken. Und da muss ich sagen, habe ich von dir, Barbara, sehr profitiert, diesen Blick zu schärfen und viel mehr zu verstehen, was uns die Hufe alles verraten. Und ja, wir wollen mal mit einem ganz jungen Pferd beginnen heute mit den Fragen. Denn wenn wir jetzt so ein junges Pferd, was vielleicht gerade angeritten ist oder noch gar nicht so lange, also ist noch nicht wirklich belastet worden, wie wünschen wir uns bei einem solchen Pferd die Hufe? Sagen wir mal, es ist ein vierjähriges Warmblutpferd.
Okay, vierjähriges Warmblutpferd. Ja, ich wünsche mir vier gleichmäßige Hufe. Und die wünsche ich mir nicht nur beim jungen Pferd, sondern durch ein Training auch weiterhin beim älteren Pferd. Also das junge Pferd sollte, wenn es schön aufgewachsen ist auf der Wiese, wenn es mit Kopf unten war, grasen konnte, wenn es dann immer in dieser Schrittstellung stand beim Grasen. Dann entwickelt sich die gute Hufbalance und das kriege ich also am besten wirklich in dieser Weidehaltung, in dieser Schreiten über die Wiese mit gesenktem Kopf hin, weil ich dann eine absolut perfekte Drainage des Hufes mache und ich bekomme auch genau die Längenverhältnisse der Hufwand vorne im Verhältnis 3 zu 1 mit der Tracht und hinten, dadurch, dass der Druck ja im Sprunggelenk abgeht. Federt wird und nicht so viel Belastung ist von 3 zu 2. Ich bekomme also einen absolut ausbalancierten Huf, der durch die wechselnde Belastung von Kompression und Entlastung einen guten Hufmechanismus hat und gut durchblutet ist. Also dann kriege ich schon mal einen gesunden Huf. Das hat aber sehr viel schon mit dem Aufwachsen zu tun. Jetzt sagst du mir, der hat vier gleichmäßige Hufe. Dann freue ich mich. Wichtig ist halt, stimmt die Balance? Habe ich vorne die Hufwand 3 zu 1 mit der Trachte und hinten habe ich die Hufwand im Verhältnis 3 zu 2, weil ich dann weiß, dass die Zehengelenke korrekt übereinander stehen. Und dann habe ich diese Fesselzehenachse, die ich brauche, von der Seite 45 Grad vorne, 50 Grad hinten. Und dann kann ich eigentlich losarbeiten mit dem Pferd.
Sehr gut. Wir wollen uns heute zumindest zuerst mal so ein bisschen auf vorne konzentrieren, damit es auch nicht zu kompliziert wird und man immer springen muss. Und der Rumpf hat ja noch so seine Besonderheit eigentlich. Wenn wir jetzt also so ein junges Pferd haben, das noch keine Verletzung hat, das noch nicht überlastet wurde oder zumindest keine bekannte Verletzung, durch die Arbeit, was kann denn dazu führen, dass die Stellung vorne nicht gleich ist?
Ich kann also am Huf genau ablesen, wie das Pferd, jetzt bleiben wir am Vorderbein, wie das Pferd das Vorderbein belastet. So als erstes habe ich die Größe des Hufes. Ich habe verschiedene große Hufe und da ist es so, dass das Pferd dann, wenn es einen Huf mehr belastet, dass dieser Huf enger wird oder kleiner wird oder aufgerichteter wird. Warum? Weil das Hufbein hängt ja in der Hornkapsel an Faszien, an dem Hufbeinträger, der einmal einen Hautanteil, aber auch einen Faszienanteil hat. Und wenn ich mehr Belastung habe, dann strafft sich die Faszie, der Hufbeinträger, und der zieht mir den Huf Richtung Hufbein. Das Hufbein geht ja nicht nach außen, sodass ich an der Größe des Hufes sehen kann, wo ist mehr Belastung, wo ist weniger Belastung. Dann kann ich an den Wänden erkennen, auch wo ist mehr Belastung, wo ist weniger Belastung. Normalerweise ist es so, dass die mittlere Wand, also die zur Mitte zeigt, oft etwas steiler ist, weil die Pferde halt innen mehr belasten. Die sollte aber nicht sehr steil werden, weil ich weiß, dass dann die Belastung zu stark innen ist. Und wenn ich dann nach außen noch so einen Zehenabweiser habe, dann weiß ich, jetzt brennt's. Also jetzt hat sich das Pferd in seiner Muskulatur so verändert, dass es nur noch auf der Innenseite läuft. Dann kann ich erkennen, ist der Huf gerade oder ist er schon verdreht? Bei einem jungen Pferd erwarte ich, dass ich eine gerade Linie habe und wenn ich das Lot fälle vom Buggelenk von vorne, dass ich dann genau die Hufspitze treffe. Und die sollte sich nicht nach innen verdrehen. Wenn die sich nach innen verdreht, dann weiß ich, dass da Muskelzüge mehr Kraft haben, mehr Kraft entwickelt haben, die ich aber nicht haben will. Also mein Ziel ist wirklich der gesunde Huf und nicht, dass von oben, von der Schulter her, durch vielleicht unpassendes Training sich irgendwas verdreht, sodass das Pferd in seiner Balance da nicht mehr gut steht und sich verdreht im vorderen Bein zum Beispiel.
Und das eine ist ja die Größe, das andere ist jetzt, ich glaube, wir haben da auch schon häufiger drüber gesprochen, diese Fresshaltung. Es gibt ja Pferde, die gewöhnen sich, vielleicht ist es auch durch Wachstum mal begünstigt, eine Fresshaltung an, bei der sie das eine Bein vorstellen, das andere zurücksetzen. Und das wirkt sich ja auf Dauer auch auf die, ja, auf die Hufform etwas aus. Vielleicht kannst du das noch mal so aus deiner Sicht beschreiben und auch, ob man das, wenn man dann anfängt, ein solches Pferd zu arbeiten, durch Longe, durch Anreiten, ob man das beachten sollte oder ob man einfach sagt, na ja, das ist halt eine Gewohnheit. Lässt man das erstmal so oder sollte man frühzeitig auch versuchen, da zu einer, doch zu mehr Symmetrie zu kommen?
Also dann geht es ja um die Höhe der Trachte. Dann schaue ich mir das Pferd von der Seite an. Und wenn das Pferd immer ein Bein nach vorne nimmt und das andere zurückhält, dann entwickelt sich bei dem Bein, was vorgestellt wird, eine niedrigere Trachte, weil das Pferd diese Trachte belastet. Bei dem zurückgestellten Bein entwickelt sich eine höhere Trachte, weil das Pferd auf der Zehe steht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich, dann müsste es sehr lange so stehen, ob das wirklich durchs Fressen kommt. Wichtig wäre dann, ich muss immer die Fessel-Zehen-Achse beachten, die muss gerade bleiben. Und dann muss ich gucken, muss ich an dem Bein, wo die Trachte zu lang ist, die Trachte vielleicht so kürzen, dass sie wieder in der Fessel-Zehen-Achse steht. Ist die Trachte aber zu niedrig auf dem anderen Bein und die Fessel-Zehen-Achse ist nach hinten gebrochen, dann muss ich alles tun, um diese Trachte zu heben. Wenn es jetzt durch das Fressen ist, dann muss ich sehen, dass ich irgendwas gestalte, aber da bist du vielleicht gefragt, dass das Pferd nicht in einer Position ist. Es war früher in den Boxen so, dann wurde immer das Heu in eine Seite gegeben, als noch Boxenhaltung war. So, und dann stand das Pferd auch immer in einer Haltung. Aber das stand halt nur dreimal am Tag 20 Minuten in dieser Haltung. Also ich weiß nicht, ob das dann so diese Balance geben konnte, Dysbalance geben kann. Aber wenn die Pferde sich das angewöhnen, dann ist es natürlich fürs Pferd besser. Und dann heißt es, dann muss der Hufschmied oder der Hufbearbeiter aktiv werden und erstmal die Hufbalance wieder hinkriegen. Und das Pferd muss einfach korrekt gearbeitet werden.
Ich denke da an ein Pferd, das kam damals schon zu uns. Da konnte man sagen, der eine Huf ist auch deutlich, wenn man es jetzt mal übertreibt, das ist vielleicht für die Zuhörer auch ganz gut, dann sieht der höher gestellte Huf, der war, sah fast schon so ein bisschen Richtung Bockhuf tendierend aus. Und man hat es eben auch beim Reiten gemerkt, weil natürlich auch das eine Schulterblatt dadurch so eine etwas andere Stellung hatte. Und bei dem hast du mir damals so eine kleine Übung erklärt, wie so, hast du gesagt, mach mal sowas wie Schwimmbewegungen üben. Und natürlich ging es nicht mehr ganz weg. Das ist beim achtjährigen Pferd wahrscheinlich, der kam mit 7, war spät angeritten. Und da kann ich schon davon ausgehen, dass er sich das, dass er das nicht durch eine Verletzung hatte, sondern vielleicht ein bisschen die Veranlagung dazu, ein sehr hochbeiniges Pferd, und er hatte sich das angewöhnt. Manchmal entsteht das ja aus einem kleinen Problem, einfach eine Angewohnheit und nachher ist dann so diese Schiefe da. Das hat sich aber wieder etwas gegeben durch das Üben und wirklich auf beiden Händen ausgewogen trainieren.
Also das kann durch ein Problem im Schultergelenk entstehen, fast eher als beim Fressen. Das ist so, das Schultergelenk, wenn man sich das Skelett des Pferdes ansieht, dann steht das Schultergelenk ja in einem Flexionswinkel von 90 Grad. Und das heißt, dass bei der Belastung hat das Schultergelenk die Idee, nach vorne rauszubrechen. Und das Pferd stabilisiert sich das Schultergelenk im Stand oder auch beim Grasen, indem es den Kopf runternimmt und dann ziehen zwei Muskeln über das Nackenband das Schulterblatt nach gerade und stabilisieren sich damit das Schultergelenk. Das heißt, das ist vielleicht eine Problematik im Schultergelenk, dass das instabil war. Das Pferd dreht sich dann Schulterblatt nach vorne. Wenn es sich das Schulterblatt nach vorne dreht, wird es Tendenz rückständig. Wenn es rückständig wird, belastet es wieder die Zehe und die Trachte wächst. Also es kann auch eine Schultergelenk ist Problematik war, dass diese Schulter instabil war eine Zeit lang und das Pferd sich einfach so hinstellt, die Schulter nach vorne dreht, das Schultergelenk stabilisiert und dann entwickelt sich wirklich so ein Bockhuf.
Manchmal ist es ja schwer zu sagen, was zuerst da war und was ist die Ursache, was ist die Wirkung. Ich denke, es ist da wichtig, dass man wirklich genau hinguckt und erstmal auch einen Blick dafür entwickelt und dann halt mit jemandem wie dir oder vielleicht auch mit einem Tierarzt zusammenarbeitet und schaut, ist es eine Angewohnheit oder halt ist es wirklich eine akute Problematik.
Also das Pferd wird immer das schwache Bein zurückstellen. Und damit entwickelt sich da dieses Hufproblem.
Das heißt, es fängt jetzt erstmal an, wenn man sich überlegt, wie frisst mein Pferd überhaupt? Also es ist schon mal eine Sache, die sich jemand angucken sollte, wo wir beobachten sollten, oder?
Auf jeden Fall. Und man sollte immer die Portion immer mal woanders verteilen und nicht immer in eine Ecke, sodass das Pferd vielleicht auch mal wieder eine wechselnde Bewegung macht.
Ja. Wie ist das mit der Huffarbe? Da gibt es ja auch so, wenn, also wir reden jetzt mal vom unbeschlagenen Pferd, macht das dann doch so große Unterschiede, welche Farbe der Huf hat, so zum Abrieb hin? Oder würdest du sagen, das ist ein, ja, das ist nur so eine gerüchthafte Aussage?
Also es wird gesagt, so, ich kann es aber nicht, das kann ich nicht verifizieren, weil ich da zu wenig den Huf bearbeite. Aber es wird immer gesagt, der helle Huf ist der schwache Huf und der nutzt sich schneller ab. Und schön sind diese schwarzen, also anthrazitfarbenen Hufe, da sagt man, okay, das hat eigentlich mehr, die haben mehr Stärke. Aber da kann ich nichts, also da müsste ich mit dem Schmied sprechen, ob das wirklich die Weichheit des Hornes dann beeinflusst. Aber das weiß ich nicht. Aber das Gerücht kenne ich.
Ich kann aus der Praxis sagen, beim beschlagenen Pferd nimmt man diese Unterschiede ja nicht mehr so wahr. Aber wenn man einem Pferd selber mal die Hufe raspelt, das vorne einen schwarzen und einen weißen Huf hat, dann raspelt sich der weiße doch etwas leichter weg. Das ist, finde ich jetzt, von meinem Empfinden, ich bin jetzt natürlich kein Hufbearbeiter oder auch schon gar kein Schmied, aber einfach vom Raspelgefühl ist das weiche Horn etwas einfacher zu bearbeiten. Aus der Erfahrung, wenn Pferde jetzt schwarze Hufe haben, die können genauso austrocknen, dann platzt da was weg, dass die jetzt überhaupt insgesamt unempfindlicher sind, das könnte ich nicht unterschreiben. Da kenne ich auch Pferde mit weißen, sehr, sehr guten und stabilen Hufen. Aber so im Vergleich wäre ja die Frage dann, wenn der weiche Huf der weiß ist, dann wäre der tendenziell immer eher weiter ist und der schwarze eher der enger ist und steil, oder?
Ja, so kann man das sagen.
Und dann ist es ja so, der Huf wächst ja auch. Wenn wir jetzt kleine Veränderungen haben beim Pferd, das vielleicht barfuß läuft, es bricht mal hier oder da was aus, die Hufe sind da nicht so ganz gleichmäßig lang. Wie bemerkt man dann trotzdem kleine Veränderungen, die schon auf eine Stellungsveränderung hindeuten? Oder ist da immer auch so eine gewisse Grauzone? Worauf würdest du so achten?
Also wir können ja nicht schauen, wie das Hufbein im Huf ist. Das kann man ja nur röntgenologisch und da ist es aber dann aber auch gestellt. Aber wir haben nicht den Blick. Wir können aber einen Knochen nach oben gehen an das Kronbein und das müsste man dann zeigen. Aber da gibt es eine Kronbeinlehne. Das heißt, das Kronbein macht vor dem Hufgelenk nochmal so eine Ausbuchtung und da kann ich die Finger anlegen. Ich mache das von hinten dann und dann sehe ich, wie das Krongelenk steht. Und das kann einmal gekippt sein. Dann weiß ich, eine Seite ist wirklich zu kurz geworden. Und es kann gedreht sein. Dann weiß ich, aha, eigentlich gibt es schon eine Drehung im Huf, meistens von der Schulter, die aber die Hufkapsel noch kompensiert. Oder der gute Schmied stellt mir das Pferd so hin, dass es von außen gar nicht zu sehen ist. Aber dieses Krongelenk oder das Kronbein ist eigentlich für uns als Laie das Beste, um zu gucken, wie ist die Hufbalance. Ist eine Seite höher, ist eine Seite kürzer und diese Drehung, das ist natürlich dann nochmal ein schwierigerer Fall. Aber so kann man es eigentlich ganz gut überprüfen.
Und würde auch merken, wenn sich da jetzt so im Verlauf von 1 bis 2 Wochen mal was verändert hat. Also was man eigentlich so als so ein Routine-Check wenn man das kann oder sich vielleicht auch zeigen lassen mag, was man also wirklich regelmäßig macht, womit man halt auch früh mal merkt, das Pferd belastet sich ungleich, weil das ist ja vielleicht für unsere Zuhörer auch ganz interessant, die jetzt schon auf deinem Gebiet weitergebildet sind oder eben neugierige Reiter, die sich mit einem Physiotherapeuten oder Osteopathen unterhalten. Also das wäre auch sowas, wo ich sage, ich überwache den Gesundheitszustand wirklich so, dass ich im Kleinen eine Veränderung erkennen kann, bevor da was Schlimmeres sich draus entwickelt.
Das ist ein ganz guter und lehrbar oder lernbarer Test. Und damit kann man dann immer vergleichen, ist das Kronbein und das Hufbein, sind die noch in der Balance?
Spannend, sehr spannend. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das Pferdebein hat keinen Plan B, wo es auch um Huf und Faszien geht. Und das ist vielen ja gar nicht so bekannt oder man macht sich da gar nicht so diese Gedanken. Man denkt immer, der Huf, das ist Horn, da kann man Nägel reinschlagen, in der Mitte ist der Strahl, da darf man nicht so grob mit umgehen. Aber wie der Huf jetzt so dieser Übergang Huf und dann wieder Bein mit doch Muskulatur, Durchblutung, Knochen, wie das sich so gestaltet und warum da Faszien auch wichtig sind. Vielleicht gehen wir da mal etwas näher drauf ein.
Wenn man sich das anschaut, das Pferd in der Anatomie, dann ist ab Karpalgelenk nach unten und ab Sprunggelenk gibt es ja eigentlich nur noch Sehnen, keine Muskulatur mehr, Sehnen und Bänder. Und Bänder sind auch per Definition Faszien wie die Sehnen. Das heißt, die ganze Statik der unteren Zehengelenke wird durch die Spannung von Faszien gehalten. Und eben auch das Hufbein mit dem Hufbeinträger in seiner Hornkapsel. Und das sind keine Muskeln mehr, sondern das ist rein faszial. Und da muss man wissen, wie reagieren Faszien? Und was muss passieren, damit die Faszien normal stark werden, die Zehengelenke aber nicht aus der Achse ziehen? Und wann ist es zu viel oder wann ist es zu wenig? Also ganz einfach von der Seite zu sehen. Wenn ich eine nicht nach hinten und vorne gebrochene Fesselzehenachse habe, sondern die korrekte Fesselzehenachse, dann kann ich erstmal davon ausgehen, dass die Faszien, die vom Hufknorpel, vom Hufbein zum Kronbein, zum Fesselbein gehen, dass die alle in einem guten Zustand sind. Habe ich eine nach hinten gebrochene Fesselzehenachse, dann ist das Pferd ja so ein bisschen zu sehr durchtrittig im Stand. Das ist ein Hinweis, dass diese Faszien noch zu weich sind. Das heißt, das muss ich trainieren. Oft hat das Pferd, wenn in der Ganganalyse auch noch eine Trachtenfußung, das platscht so rum, dann weiß ich, dass dieser Bandapparat und die Sehnen noch nicht stabil genug sind. Das heißt, viel Schrittarbeit, 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 keine Galopparbeit. Also schon trainieren, aber in einem sehr kontrollierten Rahmen, um das nicht zu überlasten. Schlimmer ist eine nach vorne gebrochene Fesselzehenachse, weil dann weiß ich schon, da sind die Strukturen zu fest geworden. Dann fällt die Dämpfung, die Federung im Fesselgelenk weg. Und das ist meistens Unterstützungsband der tiefen und der oberflächlichen Beugesehne, die durch zu viel Durchtrittigkeit stark werden, zu stark. Also der Körper sagt, okay, wenn ich da immer so durchdrehe, dann muss ich stabilisieren. Also werden diese Unterstützungsbänder fester und die ziehen mir den Fesselkopf nach oben. Und damit ist die Gelenkachse, also die Zehengelenke stehen dann nicht mehr korrekt übereinander.
Dann entwickelt sich so eine Vorbiegigkeit ja auch allmählich. Oder sind wir da noch ein bisschen von entfernt?
Da sind wir erstmal hebt sich der Fesselkopf, das sehe ich aber auch gut von der Seite, ich kann es aber auch von vorne sehen, ich kann es dann auch in der Ganganalyse sehen. Erstmal hebt sich der Fesselkopf an, also die Fesselzehenachse wird nach vorne gebrochen. Wenn dann weiter trainiert wird auf zu viel Durchtrittigkeit, Landen im Galopp, zu viel Galopparbeit, was auch immer, dann verstärken sich die Unterstützungsbänder noch mehr und die ganzen Zehenfaszien, die hinten an dem Fessel entlanglaufen Richtung Huf, die dann die Beugesehnen auch halten, die werden auch fester. Aber durch die Verkürzung der Unterstützungsbänder wird das Pferd dann im Karpalgelenk, also im Vorderfußwurzelgelenk, leicht vorbiegig bis sehr vorbiegig. Und dann weiß ich, das war eine Überlastung. Diese Faszien sind zu stark geworden.
Finde ich jetzt auch, oder das fand ich schon früher auch ganz spannend, wie du das erklärst, weil das ist so dieses Reitabzeichen Wissen, vielleicht kennen das einige, die jetzt hier auch zuhören, noch so Richtlinienband 4, dann ist das immer von der Seite dargestellt, einfach mal als Fehler, vorbiegig, rückbiegig auch, und was es noch so alles gibt, man lernt das, aber wie das entsteht und was es für Konsequenzen hat und fürs Training auch, das lernen wir halt so nicht. Ich meine, erstmal muss man ja auch allgemein über Themen sprechen können und wissen, was ist gemeint mit vorbiegig. Wer es hier noch nicht so genau weiß, muss es vielleicht dann doch mal in den Richtlinien nachschlagen. Aber es ist ja ganz interessant, woher kommt das überhaupt? Ne? Man wächst so damit auf, dass man denkt, naja, das ist halt da und von den Pferden, wenn du es kaufen sollst, lass lieber die Finger. Aber dass das ein Prozess ist, das ist vielleicht doch einigen noch nicht so bewusst und auch, was das dann für Handlungskonsequenzen nach sich ziehen sollte.
Ja, und da muss man unterscheiden. Es gibt zwei Arten der Vorbiegigkeit. Es gibt die intermittierende Vorbiegigkeit. Das heißt, das Pferd steht da und wackelt so ein bisschen mit dem Kapalgelenk nach vorne, immer wieder so, ja, wackelt einfach. Ne? Es wirkt instabil, aber es wackelt. Und dann gibt es eben die permanente Vorbiegigkeit. Dann haben sich die Strukturen schon verfestigt. Aber die intermittierende Vorbiegigkeit, das muss nicht heißen, dass da jetzt schon eine Überlastung ist, sondern wenn die Pferde Stress haben. Man sagt das immer bei den Galoppern. Ah, da ist das angeboren, diese Vorbiegigkeit, diese intermittierende. Wenn die Pferde Stress haben, ziehen sich die Faszien zusammen. Warum? Stress ist Flucht. Eigentlich sagt das Pferd, ich galoppiere jetzt hier direkt weg. Das ist ja die Regel des Pferdes. Also Stress, ich hau ab. Was macht der Körper? Der macht das nennt man Strain Hardening. Der verfestigt die Faszien des ganzen Körpers. Warum? Dass, wenn das Pferd Speed gibt, dass dann ein Muskel nicht an der weichen Sehne zieht, sondern wirklich eine harte Sehne hat und damit Speed entwickeln kann. Und gestresste Pferde haben manchmal dieses Strain Hardening und sind dann vorbiegig. Das hat man häufiger, wenn man die Pferde transportiert hat, dass die aus dem Hänger kommen und auf einmal denkt man, boah, was macht der da mit dem Vorderbein? Dann hatte der Stress. Aber dann heißt es nicht Übertraining. Da muss man halt immer gucken, das legt sich dann wieder. Aber diese permanente Vorbiegigkeit, das ist dann ein Übertraining.
Wir sind jetzt, und das ist ja heute auch so gewollt, etwas mehr am Vorderbein. Warum ist es im Allgemeinen so, dass die Vorderhufe oft unterschiedlicher aussehen als zum Beispiel die Hinterhufe?
Wir haben ja die natürliche Schiefe des Pferdes. Und wir haben einfach, die natürliche Schiefe ist bekannt, wird auch immer wieder beschrieben. Und die entsteht durch eine Unwucht im Körper, und zwar durch die Darmanlage. Wir haben auf der rechten Seite des Pferdes die Flanke ausfüllen, den Blinddarm. Das ist so ein richtiger kommaförmiger Wulst, der in der rechten Flanke liegt. Und wenn man von hinten aufs Pferd guckt, dann sieht man auch oft, dass der rechte Bauch dicker ist und dass er so wie so eine kleine Plauze hat. Und wenn man das Pferd laufen sieht, dann sieht man, dass der Bauchpendel mehr nach rechts geht. Das ist also ein gefüllter Blinddarm, und der Blinddarm der kann sich füllen, 30 Liter, der kann, wenn das Pferd Antibiotika gekriegt hat, eine Dysbakterie hat, dann kann es bis 70 Liter sein. Das heißt, das ist wirklich eine Unwucht im Körper. Und wie geht das Pferd damit um? Es ist ja immer eine Sache der Balance, der Unterstützungsfläche. Es stellt das rechte hintere Bein nach außen, um diesen Bauch zu unterstützen. Und das macht es mit einem Muskel, der dabei auch noch das Bein nach außen dreht. Also bei dem Pferd sieht man dann, wenn es von hinten läuft, dann sieht man immer drei Beine. Man sieht das linke Hinterbein deckt das linke Vorderbein. Dann guckt man zwischen den Hinterbeinen, dann sieht man das rechte Vorderbein und dann sieht man das rechte Hinterbein. Also da sieht man drei, dann weiß man schon, der nimmt das rechte Bein nach außen. Wenn man was vom Körper wegnimmt, nach außen, dann wird das schwächer, dann übernimmt man ja keine Last. Das heißt, das rechte Bein trainiert sich nicht so auf wie das linke. Und die fehlende Schubkraft geht auch noch schräg nach vorne, also noch diagonaler als von hinten links nach vorne rechts. Das heißt, was hinten nicht geschoben wird, wir haben in allen drei Grundgangarten die diagonale Fußung vorherrschend. Was hinten nicht geschoben wird, muss vorne gezogen werden. So, und damit wird dann das gegenüberliegende Vorderbein mehr belastet und muss mehr Arbeit leisten, kriegt auch mehr Kompression, und dann verändert sich der Huf. Und der kann sich durch diese Muskulatur, die dann mehr zieht, da ist noch ein Muskel, der tiefe Brustmuskel, der zieht dann auch noch die Vorderbein so ein bisschen nach innen rotiert ist, in der Schulter. Und dann sieht man, dass es medial die Wand immer stärker wird, also immer steiler wird. Und wenn das Pferd geht, dann sieht man im Karpalgelenk, also im Vorderfußwurzelgelenk, dass es nach innen dreht. Im Stand sieht man es nicht so, die Pferde balancieren sich immer aus. Aber sobald das Pferd vorläuft, kann ich sehen. Und das linke Bein wird dann auch meist so nach vorne gebracht, dass es so ein bisschen erst zum Körper hingeführt wird und dann wieder nach außen. Und dann weiß ich eigentlich schon, das kontralaterale Hinterbein hat eine Schwäche. Und dann ist wichtig zu arbeiten, damit dann das Vorderbein nicht die Zeche zahlt.
Und wenn es dann beginnt, die zu zahlen, dann zeigt sich das aber auch in der unterschiedlichen Stellung. Damit meine ich halt, dass das Pferd eine Grundhaltung entwickelt, wo es oft dann das linke Vorderbein so ein bisschen nach vorne stellt, hinten rechts vielleicht dann auch mal ruht.
Es entlastet dann, wenn es stehen kann. Ne? Dann bringt es das Bein nach vorne, dann weiß man aber auch schon, das ist aber schon ordentlich belastet, also dass es so die Schonhaltung einnimmt.
Genau. Nun war ja so ein bisschen die Ausgangsfrage, die Hinterhufe, obwohl das Pferd hinten rechts eine geringere Last aufwendet, sehe ich an den Hinterhufen nicht so schnell, dass sie sich in Größe oder auch Höhe der Trachten sehr unterscheiden. Woran liegt das?
Ja, wir haben also eine Zwischenstation von der Belastung, das ist das Sprunggelenk. Also der Winkel vom Sprunggelenk, der ist ja 135 Grad, wünscht man sich. Der kann man vorstellen, wenn das Schienbein in das Sprunggelenk schiebt und durch den Winkel wird die axiale Belastung getrennt. Das geht also nach hinten in das Sprunggelenk und nicht gerade runter auf den Huf, sodass die Hinterhufe einfach wenig belastet sind und deswegen auch mehr verzeihen als das Vorderbein, was einfach gerade ist und auch durch die Schwerpunktbelastung des Kopfes und Halses auch mehr belastet ist. Wir haben nämlich vorne zwei Unterstützungsbänder, hinten nur eins. Das heißt, der Körper weiß, dass vorne mehr Belastung ist und da sind natürlich Imbalancen, werden da nicht mehr aufgefangen, weil es so eine gerade Säule ist.
Ja, das leitet eigentlich jetzt perfekt über, nämlich einmal nochmal den Unterschied schon der Belastung der Vorder- und Hinterhufe oder der Vordergliedmaße und Hintergliedmaße, können wir ruhig sagen, in Ruhe betrachtet erstmal. Dass wir da nochmal so ein bisschen die Unterschiede rausarbeiten. Also das Pferd ist auf der Koppel oder im Stall. Wie ist so die Gewichtsverteilung? Wie bewegt sich das Pferd auf geringem Raum oder in geringem Tempo vorwärts? Wie ist da so die Lastaufnahme auf die unterschiedlichen Hufe?
Ich kann ja da keine Zahlen nennen, aber ich weiß, wenn der Kopf vorne ist, wenn das Pferd grast, dann habe ich natürlich schon eine Belastung des Vorderbeins, aber dadurch, dass der Kopf vorne ist, habe ich eine Entlastung hinten in den Fesselköpfen. Das habe ich ja nicht mehr, wenn das Pferd den Kopf hochnimmt. Dann habe ich da schon mehr Belastung in auch in die Gleichbeine, Beugesehne und so weiter. Also vorne habe ich immer mehr Belastung, eben zwei Unterstützungsbänder, das hat die Natur schon so eingerichtet. Und eigentlich ist die Hinterhand nur ein Kontergewicht beim Grasen, dass das Pferd, wenn es den Schwerpunkt nach vorne nimmt, nicht anfängt zu trudeln und am Gras vorbeiläuft. Die ist aber eigentlich gar nicht belastet, wenn das Pferd so steht. Manchmal sieht man, dass die Pferde rückständig stehen. Und das heißt ja, dass wenn man das Lot von vorne fällt, vom Buggelenk, dann soll ja die Hufspitze unten getroffen werden und dann sieht man, dass der Huf aber weiter zurücksteht. Und da kann man auch dran von vorne.
Vielleicht nochmal von der, ja, von der Seite gesehen, vielleicht nochmal, dass wir es so,
Von der
die,
Seite.
genau,
Also man
von der
sieht das
Seite
Schultergelenk,
gesehen.
genau das Buggelenk vorne und fällt das Lot und dann soll eigentlich mit der Lotspitze die Hufspitze getroffen werden. Und oft steht das Bein weiter hinten. Beidseits oder einseitig. So, und da gibt es zwei Ursachen. Einmal hat man Pferde, die sehr jung sind, die noch nicht oder die sehr schlau sind, die wenig Muskulatur haben. Es geht dann immer wieder um die Sicherung, die Stabilität des Schultergelenkes. Die stellen sich selbstständig beidseits beim Dösen rückständig hin. Und was machen Sie damit? Sie drehen sich dabei die Schulter nach vorne und das Schultergelenk ist fixiert und Sie müssen es nicht mit Muskeln halten. Also da sieht man Pferde, die noch nicht gearbeitet werden, die aber schlechte Muskeln haben oder schlau sind und die stellen sich rückständig hin zum Dösen. Das ist nicht schlimm. Sagt mir nur, dass das Pferd schlechte Muskeln hat, noch keine Schulterstabilität. Wenn es aber ein Pferd ist mit guten Muskeln und es bleibt rückständig stehen, dann kann es sein, dass es vom Training her nicht ausbalanciert trainiert wurde, sondern dass sich Muskeln entwickelt haben, der breite Rückenmuskel vorne und der tiefe Brustmuskel, die zu viel Tonus, zu viel Spannung entwickelt haben und dann mir das Bein in die Rückständigkeit ziehen. Dann ist das keine kluge Haltung, sondern dann ist es eine Verstellung. Und das Blöde ist ja bei den Pferden, dass das Pferd halt immer steht und wir können, und es bringt sich selber nicht mehr aus diesem falschen Korsett der Faszien.
Ja, und dann, jetzt kam das schon mal so ein bisschen auf, ist, vielleicht gehen wir doch noch mal auf die Anatomie der Vorhand ein, denn hinten haben wir ja die knöcherne Verbindung zur Wirbelsäule und über die Gelenke, was uns ja vorne fehlt. Und da gehen wir jetzt etwas tiefer in die Anatomie, weil das nachher ja auch wichtig ist, wenn man dann so dieses Stichwort Rumpf- oder Trageerschöpfung hört, dass man erstmal versteht, warum da vielleicht unten der Fesselträger nicht mehr mitmacht oder ich dann halt auch einen veränderten Huf habe nachher. Aber Barbara, das ist jetzt so deins. Erklär uns doch mal auch für die, die vielleicht eher so aus der Reiterei kommen und noch nicht so viel sich damit beschäftigt haben. Das Pferd hat ja, ich mache mal am Anfang erstmal gar kein Schlüsselbein. Das heißt, das, was kann jeder an sich selber wahrnehmen? Wir haben Schlüsselbein, wir können Liegestütze machen, da bewegen sich Knochen auf und ab. So, das Pferd hat das ja erstmal nicht. Und wenn man jetzt an sein eigenes Schlüsselbein mal fasst und sich vielleicht mal vorstellt, was dem Pferd da eigentlich fehlt, ich glaube, da wird dann vielen klar, was die Muskeln leisten müssen.
Ja, also wenn man das Skelett des Pferdes sieht, dann fällt ja auf, dass das Pferd ein ganz, ganz großes Schulterblatt hat, die Scapula, riesig, ne? Weil unser Schulterblatt ist ja so wirklich klein und das Pferd hat zwei riesen Schulterblätter. Warum? Form follows function, die Funktion bestimmt die Struktur. Weil an diesem Schulterblatt der ganze Rumpf hängt und zwar muskulär und unterstützt mit vielen Faszien. Aber es gibt da einen Muskel, den nennen wir Rumpfträger, den Beu, was da auf Deutsch heißt das? Das ist der Musculus serratus ventralis, das ist der Sägenmuskel, der bauchwärtige Sägemuskel auf Deutsch. Und das ist der Muskel, kann man sich so vorstellen, der den Rumpf an den Schulterblatt fixiert. Und das ist ein Muskel und das ist eine Faszie. Also ist es eine sehr dynamische Aufhängung, die eben auch auf Training oder auf Nicht-Training reagiert. Und das kann ich nachher, wenn ich ein Pferd trainiere und der Rumpfträger wird gut, dann habe ich fürs Pferd einen besseren Halsaufsatz. Also der Hals kommt höher aus der Scapula. Ich habe eine Stockmaßvergrößerung bis zu 4 Zentimetern. Wenn ich das messe. Und der Rücken wird besser gehalten von oben. Der sagt, und ich habe eine stabilere Rumpfaufhängung. Und damit entlaste ich den Fesselkopf. Was oben gut gehalten wird, muss unten nicht weiter drücken. Und wenn der Rumpfträger schlecht ist, dann sehe ich das nicht. Ich kann es nicht am Rumpfträger erkennen. Ich kann es aber sehen, dass das Fesselgelenk so staucht, dass es gar nicht mehr so nach oben zurückkommt. Und man kann es auch hören. Ein Pferd mit einem guten Rumpfträger ist sehr leise. Und ein Pferd mit einem schlechten Rumpfträger, das hört man richtig platschen. Und man kann es dann auch sogar spüren oder hören, welcher Rumpfträger an welchem, sind ja zwei, rechts und links. Und wenn ich nicht gleichmäßig trainiere, dann habe ich einen starken Rumpfträger und einen schwachen. Und das kann ich dann auch am Auffußen hören.
Wenn man sich das mal als Mensch wirklich richtig vorstellen will, dann gibt es ja, früher kennen einige das noch aus der Schule oder vielleicht auch noch Kindergarten oder Kindergeburtstag, dieses Schubkarrenlaufen. Ja, dass einer die Beine des anderen hält und der mal auf seinen Vorderarmen, Vorderbeinen versucht zu laufen, wie anstrengend das ist. Und wenn man dann fühlt, bei uns ist es ja nicht ganz so entsprechend dem Pferd, aber im Handgelenk kann man vielleicht mal so nachfühlen, wie es dem Pferd im Fesselträger geht. Und wenn man sich dann vorstellt, man macht das, der andere hält einen eben hinten an den Beinen und man läuft im Schubkarrengang, man bekäme dann noch einen Rucksack vorne auf die Schultern oder in den Nacken gelegt oder eine Bleiplatte oder was auch immer, dass dieser Druck halt noch zunimmt, dann kann man sich vorstellen, wie das eben untrainiert, und die meisten sind in dieser Übung untrainiert, wie das dann so nach einer Weile ist. Das mal so ja, wie man sich am besten ins Pferd mal reinfühlen kann. Du bist ja auch immer sehr gut darin, Dinge vorzuturnen und einem das vorzumachen. Und ich finde, das veranschaulicht das aber immer ganz, ganz toll. Wir wollen uns ja auch in die Pferde einfühlen und so ein bisschen nachvollziehen, wie es denen geht. Ja, und da geht es dann weiter. Was macht denn dann der zum Beispiel der unpassende Sattel oder das zu lange Training? Wenn das Pferd also sagt, ich werde da von oben noch mit irgendwas gedrückt, was mir nicht so gut gefällt, das wirkt sich ja dann, so wie du es jetzt erklärt hast, auch auf die Fesselträger aus und letztendlich vielleicht dann auch irgendwann auf die Hufstellung, oder?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Wenn der Rumpfträger nicht gut entwickelt ist, dann erkenne ich das einmal an tiefen Halsaufsatz und ich erkenne das also im Stand und ich erkenne das, dass die Rückenlinie hinterm Widerrist ansteigt. Also der auslaufende Widerrist, das ist der 12., 13., 14. Brustwirbel, der ist tiefer und dann geht der Rücken erst nach oben, der muss ja wieder oben am Kreuzbein landen. Und wenn der Rumpfträger schlecht ist, dann hängt der Rumpf da durch und ich habe auch Kompression, also Druck in diesem Bereich hinterm Widerrist. Da gibt es so Kissing Spines. Das ist ja, wenn die Wirbel, Dornfortsätze miteinander in Kontakt treten durch Überstreckung. Und da gibt es also Kissing Spines in diesem Bereich, ohne dass je ein Reiter auf diesem Pferd saß. Der hat nur einen schwachen Rumpfträger gehabt und hatte nicht die Chance, durch eine gute Haltung den Kopf nach unten zu nehmen, zu grasen und damit den Rumpfträger mit dem Rückenband zu entlasten. Das ist dann der Trick. So, wenn ich jetzt dieses Pferd habe, Halsaufsatz schlecht, ansteigende Rückenlinie. Jetzt kommt der Sattler und ich sage, ja, auf dieses Pferd möchte ich jetzt den Sattel haben. Dann wird ja der Schwung des Sattels auf diese Rückenform angepasst. Und dann habe ich das Problem, dass ich damit diese ansteigende Rückenlinie, dass ich die fixiere. Das ist auch so, der Reiter rutscht dann nämlich auch noch hinter die Schulter rein, weil der Sattel auch so ein bisschen kippt. Und damit hat das Pferd dann keine Chance mehr, unterm Reiter das zu entwickeln. Und deswegen ist es immer ganz wichtig bei jungen Pferden, wenn ich dann denke, ja, da soll jetzt mal ein Sattel drauf, dass man das erstmal so über 8 bis 12 Wochen im Trab antrainiert, damit der Rumpfträger zum Tragen kommt und sich eine gute Rückenlinie entwickelt. Wenn der Sattel mit dem falschen Schwung auf das Pferd mit dem schlechten Rumpfträger angepasst wurde, dann macht man es dem Pferd halt sehr schwer. Ja, weil der Reiter wirklich nach vorne rutscht und dann auch hinterm Widerrist klemmt. Und das ist genau die Position, die ich ja hoch haben will. Und dann, ja, wie soll das Pferd das machen? Das Pferd wird den Kopf wegdrücken und versucht, den Widerrist wegzudrücken und wird sich im Rücken dann nicht mehr heben. Das Positive ist, das, was die Trainer sagen, die sagen ja immer, der muss am Widerrist fest werden. Ne, die sagen so, die Halsbasis muss kommen und ja, ich habe es gehört, der muss am Widerrist fest werden, wobei ich dann als Physiotherapeut immer denke, warum soll es fest werden? So, aber was
Stabil
passiert?
wäre mir das, dass man eine gewisse Stabilität hat und einen nicht zu hypermobilen Rückenbereich. Stabil wäre ein schöneres Wort als fest, jetzt so von meinem.
Ja, aber das ist folgendes Phänomen. Sie haben ja recht mit dem Ergebnis. Warum? Wenn der Rumpf gehoben wird durch einen besseren Rumpfträger, dann wird auch die Muskelsilhouette, da laufen nämlich ganz viele Muskeln neben der Wirbelsäule zur Halsbasis hin, wird angehoben. Und dann sieht das aus optisch, als würde diese Halsbasis breiter und auch der Widerrist breiter. Also ich brauche dann ein breiteres Kopfeisen. Das ist aber der Erfolg des Rumpfträgers, weil er diese Silhouette nach oben hebt. Und dann sieht man, ach, der hat aber einen schönen Hals, also breite Halsbasis, das ist super. Und wenn die sich verschmälert und unter einem wegtaucht, dann weiß man, das ist schlecht. Dann trainiert man falsch.
Ist auch noch mal ganz interessant, auch hier so die Reiter oder vielleicht auch hoffentlich ein paar Ausbilder, dass man eben nicht sich von einer schön geschwungenen Oberlinie im Seitenbild zu sehr hinters Licht führen lässt, sondern das, was du sagst, so diese von oben gesehene Halsbasis, dass die wirklich in den Rücken weitergeht. Leider, leider sieht man das oft bei Jungpferden, ist das ganz toll, die haben eine super Veranlagung, und guckt man dann mal 2, 3 Jahre weiter, ist es eher weniger geworden. Kann man denn so weit gehen, Barbara, dass man sagt, wenn ich eine Verletzung der Sehnen habe, dass die vielleicht durch nicht so trainierte, durch so einen nicht so trainierten Rumpftrageapparat oder vielleicht sogar einen unpassenden Sattel entstanden ist?
Ja, kann man schon sagen, weil es ist ja immer bei diesen Sehnenreizungen, steht man ja immer davor mit dem Besitzer und der sagt, ich weiß nicht, wie er da dran gekommen ist. Ich habe keine Fall, also der hat nicht, der stand in der Box, der hat, ja, dann sagt man ja, vielleicht hat er sich beim Aufstehen verletzt, ne? Aber eigentlich ist es ein Training, was die Sehnen überlastet und irgendwann gibt es Mikrorisse und dann gibt es auf einmal ist der Sehnenschaden da. Das kann gut sein, ne? Weil der Fesselkopf muss schön nach oben und unten federn. Der muss ja auch wieder nach oben und kann ja nicht die ganze Zeit den Rumpf tragen. Also das ist immer dieses Wunder, wo kommt denn jetzt auf einmal diese Sehnenproblematik her? Und dann denkt jeder, ja, vielleicht hat er einen Tritt gekriegt, vielleicht hat er, ja, da kommen dann Geschichten. Aber eigentlich ist es ein Übertraining oder ein falsches Training und der Rumpfträger konnte sich gar nicht ausbilden und das Pferd hängt praktisch mit seinem Rumpf auf dem Fesselkopf, übertrieben.
Es kommt dann irgendwann zu diesem einen falschen Tritt, der das zu viel war. Aber ich glaube auch so dieses, der hat sich vertreten oder ist einmal falsch gelandet. Das sagt mir jetzt auch so die Erfahrung, das gibt es eigentlich nicht. Meistens ist vorher schon eine Überbelastung irgendwo da und dann kann in einem Moment das halt nicht mehr schnell genug aufgefangen werden. Aber so eine ganz plötzliche Verletzung im Bereich Fesseltrageapparat, die ist doch wahrscheinlich eher die Ausnahme. Und viele lassen sich möglicherweise verhindern. Und da hoffe ich, können wir heute auch ein bisschen zu beitragen, dass man das Bewusstsein einfach schärft. Und nochmal zu der Schubkarrenübung, wenn man nämlich das dann mal probiert, mit einem Arm zu machen, dann sieht man ja auch, wie viel Last da drauf kommt. Nochmal, wir haben dieses Schlüsselbein, wir haben schon eine gewisse Grundstabilität und tragen ja auch kein Gewicht. Und dann hast du noch so ein wichtiges Stichwort, das ist dieses, ich nenne es mal kleine Traben. Ja, und wenn man eben mal so denkt, dieser Rumpftrageapparat muss trainiert werden und muss mit einer gewissen Schwingung auch mal trainiert werden, oft wird ja dazu, ja, wird so ein bisschen dazu geneigt, die Pferde dann doch in einem zu großen Trabablauf schon zu reiten und dann müssen sie ja länger das Gewicht auf einem Bein halten. Deswegen soll man als Reiter nicht immer sagen, oh, der Trab muss gleich gut sein oder gleich groß und raumgreifend, sondern man darf sich auch mal trauen, so ein bisschen im Jogging-Modus zu bleiben und mal so ein bisschen untertourigen Trab zu reiten. Das tut dem Pferd gut.
Ja, das ist fürs Pferd sehr, sehr schön. Und die Schulterblatt wird nicht überbeweglich, sondern wird praktisch am Rumpf in einer kontrollierten Haltung stabilisiert. Ne? Ich muss ja nicht die Lampen austreten immer, sondern es wird dann wirklich ja, fürs Pferd sehr guten Haltung trainiert, ohne überbeweglich zu werden. Und man hat eben über die diagonale Fußung mit der Schwebephase hat man genug Input, um den Muskel und die Faszie durch einen kurzen Stretch, geht ja mit dem Fesselkopf nach unten und wieder hoch, durch diesen Stretch zu arbeiten, auch recht gleichmäßig durch die diagonale Fußung. Und da ist Trab eigentlich die beste Arbeit, um den Rumpfträger überhaupt erstmal aufzubauen. Schritt ist zu wenig, schwunglose Gangart, Zwei- und Dreibeinstütze, da muss ich schon lange laufen. Trab ist ideal, weil es gleichmäßig ist, genug Stretch gibt, also genug Input fürs Training, auch für die Faszien und für den Fesselkopf, dass da die Sehnen werden, ohne Überlastung. Einbeinstütze Galopp kann schon wieder dann zu viel sein am Anfang als Training. Ne? Man kann ja galoppieren, aber fürs Training ist Trab das Allerbeste.
Zum Thema Sattel. Was hast du für jetzt vielleicht auch Reiter und Trainer oder meine Berufskollegen für einen Tipp, wenn man jetzt selber schaut, man hat ja nicht immer einen maßgemachten Sattel und worauf sollte man achten? Was sind so die Punkte, wo jeder selber mal schauen kann, ist der Sattel vom Kopfeisen noch gut, dass sich die Schulter darunter bewegen kann und auf was achte ich jetzt so an den hinteren Rippen?
Der Sattel. Es ist so, wenn das Pferd nicht gerade gerichtet ist und das Pferd im schwachen rechten Hinterbein bleibt, und das ist wirklich Arbeit, ein Pferd gerade zu richten, das rechte Hinterbein aufzutrainieren, dann zieht das Pferd mehr mit dem linken Vorderbein. Das machen Muskeln, die von hinten kommen, vom Rücken, der Latissimus dorsi, der breite Rückenmuskel und von unten der Pectoralis profundus, die sich dieses Bein schnappen. So, wir haben ja kein Schlüsselbein. Was passiert mit diesem Bein, was mehr ziehen muss? Das wird nicht nur rückständig, sondern das gleitet am Thorax, am Rumpf zurück. Ein Interkostalraum. Das kann man spüren, wenn man vor dem Pferd steht. Das steht geschlossen, man geht man von hinten an die Ellenbogen. Dann hat man ein Ellenbogen ist weiter zurück. Und dann weiß man, aha, diese Schulter ist von den starken Muskeln oder dieses Bein nach hinten gezogen. Man sieht es dann auch in der Ganganalyse, dass beide Schultergelenke gar nicht mehr auf einer Höhe sind, sondern das linke ist dann immer weiter zurück und das Pferd beugt halt mehr den Ellenbogen, damit das Bein nach vorne kommt. So, für den Sattler das Problem, eine asymmetrische Schulter. Das heißt immer, die rechte Schulter steht vor. Nee, nee. Die rechte Schulter die steht normal, nur die linke hat sich zurückgearbeitet. Was passiert mit dem Sattel? Der dreht natürlich in die vordere Schulter. Der dreht sich nach rechts. Und was macht er? Der macht so einen Twist, so eine Drehung und rutscht dann gegen die Wirbelsäule. Also man müsste genau, ich würde dann ohne Decke mal reiten und dann genau mal gucken, wie ist der Abdruck? Ist der wirklich gleich? Dann gibt es aber noch ein anderes Problem, dass auf der linken Seite. Also es gibt einmal diese Drehung im Kopfeisen, es gibt aber noch eine Kippung vom Sattel und zwar dieser breite Rückenmuskel, der jetzt durch mehr Zieharbeit vorne links hypertonen wird, der kommt aus der Rückenfaszie und der zieht die Rückenfaszie nach unten. Ich habe dann meist links im Rücken mehr ein Loch, wo man dann die Sattler schimpft und sagt, oh, da ist ein Loch, du hast falsch gesattelt. Nein, dieses Loch wird durch den Zug gegeben und das ist immer in der Höhe. Der 14. bis 17. Brustwirbel, das sind die, wo wir am meisten Bewegung in die Streckung haben. Und genau da zieht diese Faszie dann den Rücken in die Streckung und dann rutscht der Sattel darunter. Dann habe ich also einmal eine Schiefe plus die Drehung. Und das ist fürs Pferd natürlich sehr unangenehm. Und am besten ist, ich sattel das Pferd ohne Decke und lasse es mal von mir wegführen. Und dann sehe ich ja, was der Sattel eigentlich macht. Der sollte sich schön gleichmäßig bewegen. Wenn nicht, hat das Pferd ein Ungleichgewicht. Und da muss man mit dem Sattler sprechen. Für uns als Reiter ist es ausschlaggebend, dass wenn wir den Sattel von der Seite sehen, dass wir 10 cm am Schwerpunkt des Sattels haben, also 10 cm Fläche, die richtig parallel zum Boden ist. Weil da platzieren wir unsere Sitzbeinhöcker. Und wir sollen ja gerade sitzen und nicht kompensieren, weil diese Ebene, auf der wir sitzen, schief ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen schlechten Rumpftrageapparat habe, rutscht der Sattel nach vorne, hebt mich hinten hoch und ich muss im Hohlkreuz versuchen, mich auszubalancieren. Also ich muss sehen, dass ich diese 10 cm habe, dass meine Sitzbeinhöcker gut platziert sind, damit ich überhaupt einen ausgeglichenen Sitz habe.
Und das Ganze jetzt, das war schon mal sehr, sehr ausführlich. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen zu diesen ganz grundlegenden Parametern zurückgehen, nicht zu weit vorne, da ist ja manchmal auch so ein Irrglaube, der Sattel muss das Schulterblatt ganz freilassen. Dann sage ich immer, das geht ja gar nicht komplett. Das muss sich unter mir irgendwo ein bisschen bewegen. Ja, und wenn ich jetzt das freilassen würde, dann komme ich ja zu weit nach hinten. Ja, dass du einfach mal sagst, so was ist wirklich ein zu weit hinten und was ist ein zu weit vorne?
Ein zu weit hinten wäre, wenn der Schwerpunkt des Sattels deutlich in die Lendenwirbelsäule geht. So. Für mich ist immer, was ich immer ganz gut finde, ist, das wird auch so gelehrt, meine ich, die Gurtung. Wo soll der Gurt sein? Und ich habe das so gelernt, dass ich eine Handbreit zum Ellenbogen brauche. Und wenn ich einen normalen Gurt habe, dann liegt eigentlich der Sattel dann weder zu weit vorne, zu weit hinten. Das Problem ist, die Abschätzung, ich muss das auf der rechten Seite des Pferdes machen, weil wenn ich das auf der linken Seite des Pferdes mache, dadurch, dass dieses Vorderbein nach hinten gezogen wird bei der natürlichen Schiefe, habe ich links ein anderes Maß wie rechts. Links ist der Ellenbogen zurück und dann wirkt es so, als wäre der Sattel zu weit vorne. Ich muss auf die rechte Seite gehen, auf die Schulter, die normale ist. Und wenn ich da meine Handbreit habe, dann ist das in dem Moment richtig.
So, jetzt so dieses so mit die letzte Rippe tasten oder so, ist das vielleicht auch nochmal für die, die jetzt noch nicht ganz so zu Hause sind, im Thema ein kleiner Tipp? Oder würdest du sagen, hier geht es jetzt erstmal eher um diese Seitenunterschiede?
Nein, es geht um alles. Also, man kann da nicht genug gucken. So, die letzte Rippe. Die letzte Rippe ist ja, wir haben ja 18 Brustwirbel und die letzte Rippe führt mich ja zum letzten Brustwirbel und da soll ja eigentlich die Belastung des Sattels aufhören, normalerweise. Wie finde ich die? Ich gehe vom Hüftbeinhöcker, stelle meine Hand auf und rutsche Richtung Kopf, bis ich den Kontakt der ersten Rippe habe. Ich muss den Knochen spüren. Dann lege ich meine Hand genauso an diese Rippe und gehe dann nach oben. Ich musste aber den Bogen der Rippe halten, weil wenn ich nach oben gehe, kommt Muskulatur, da ist die Rippe weg. Aber ich muss einfach diesen Bogen weiter nach oben verfolgen und dann komme ich auf den 18. Brustwirbel. Und da sollte der Sattel dann nicht mehr tragen. Sogar ein bisschen
Weil auch
schneller.
das, jetzt sagt man, ja, jetzt haben die über Vorhand geredet, aber es ist natürlich so, wenn das Pferd hinten die Last nicht aufnehmen oder nicht tragen will, weil da der Sattel stört, dann komme ich natürlich nie dahin, die Vorhand zu entlasten. Ich muss dem Pferd erstmal ermöglichen, die Rückenmuskulatur wirklich möglichst schmerzfrei zu gebrauchen und nicht irgendwo da einzudrücken oder zu viel Rotation auch der hinteren Kissen zu haben und dem Pferd das so angenehm machen wie möglich, eben den Rücken zu belasten und zu nutzen.
Der Trick ist ja eigentlich, um das Vorderbein zu schonen, Schubkraftentwicklung hinten. Und da lege ich wirklich den Hörern nochmal das von dir gesprochene Hörbuch Steinbrecht, das Gymnasium des Pferdes, ans Herz. Das mache ich auch all meinen Teilnehmern, weil ich habe keine bessere Erklärung der Schubkraftentwicklung gefunden als bei Steinbrecht. Da ist es mir wirklich klar geworden. Und wenn wir da nicht entwickeln, dann können wir vorne nur rumtricksen und rumtherapieren. Der Zauber liegt in der Schubkraftentwicklung hinten und im Geraderichten. Und ich sage euch, es gibt kein besseres Buch als Steinbrecht. Marion hat es gelesen, zauberhaft. Plinzner hat es ja geschrieben. Also, das solltet ihr hören und dann wisst ihr, wie es geht. So. Oder habe ich es übertrieben, Marion?
Nee, das ist wirklich so. Und vielleicht nochmal da, also erstmal vielen Dank fürs zauberhafte Lesen. Vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich habe es wirklich auch häufig gelesen, weil ich natürlich die Sätze, die zum Teil sehr lang sind, nicht so beim ersten Versuch, ja, korrekt vorgelesen habe. Aber es ist eben wirklich auch nicht eine Lesung und auch nicht Ausschnitte und keine Zusammenfassung, sondern es ist wirklich das komplette Buch, haben wir eingelesen, mit noch einem sehr schönen Vorwort von Plinzner über die Lebensgeschichte von Gustav Steinbrecht. Aber ihr könnt das auch gerne skippen und dann direkt in die Materie gehen. Und es wird wirklich sehr, sehr gut erklärt. Und auch da, wer kann sich anmaßen, das besser zu tun als Steinbrecht? Das ist nicht umsonst die Grundlage der heutigen Richtlinien und auch ganz, ganz vieler anderer Lehrbücher. Ja, also ich denke, das war heute wirklich Erfahrungsschatz, Barbara. Und ich glaube, das ist ein Podcast, den muss man wahrscheinlich auch vielleicht zweimal hören. Ich hoffe, wir haben genug Bildmaterial, mit dem wir das so ein bisschen auffüllen können. Es lohnt sich auf jeden Fall, auf Barbaras Social Media Konten vorbeizuschauen. Da werdet ihr bestimmt ein paar gute Bilder finden, wenn das hier online geht. Ja, ansonsten viel Spaß beim Zuhören und schaut euch eure Pferde genau an. Ja, und ich sage schon mal auf Wiederhören.
Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank für die schönen Fragen und ja, viel Freude beim Hören. Dankeschön.
Wiedersehen oder wiederhören.
Wiederhören.